So, meine Lieben, dann fangen wir schon langsam an mit unserem Referat. Und zwar, das Thema ist Reden von Jesus, ohne intolerant zu sein. Und bevor wir uns da jetzt ein bisschen damit befassen, möchte ich noch kurz beten miteinander. Gott die Stunde anbefehlen, damit wir ihn hören. Lieber Vater, wir kommen vor dir als deine Kinder und wir bitten einfach, dass du redest. Wir bitten für klare Gedanken im Hören und im Verstehen. Wir beten um dein Reden, dass du uns Klarheit gibst, dass wir klar sehen können. Korrigiere uns, Herr, wo notwendig. Nimm weg, was nicht von dir ist und ermutige das, was von dir kommt. Und möge dein Name geehrt werden in dem, was wir sagen und tun. Mögen unsere Herzen angerührt werden, damit wir zugerüstet sind für ein Leben mit dir. Dir zur Ehre und zum Segen für Menschen. In Jesu Namen. Amen. Das mit Toleranz ist ein Thema, das noch ziemlich aktuell ist. Das wird zwar immer weniger aktuell, ich erkläre euch gleich warum. Aber ich habe gerade einen Brief bekommen vor ein paar Tagen. Ich möchte ein paar Zeilen vorlesen. Ich habe bei uns in Schladming, halte ich gerade einen Glaubenskurs ab, nur für die Einheimischen. Und da kommen jede Woche so 130 Einheimische. Und einer von denen hat mir letzte Woche einen Brief geschrieben. Ich lese nur ein paar Zeilen vor. War von einem älteren Mann. Er hat gesagt, ein Rat, Menschen mit anderen Glaubensüberzeugungen nicht mit Besserwisserei zu traktieren, hat mir gefallen. Aber es hat mich überrascht, wie du über andere Religionen und Ideologien gesprochen hast. Es macht mich traurig, wenn du zum Beispiel den Hinduismus als Vielgötterei oder den Buddhismus als atheistische Ideologie abqualifizierst. Ich selbst weiß über diese Religionen sehr wenig, aber es ist für mich selbstverständlich, denen Menschen, die versuchen, nach ihren Religionen zu leben, ihre Bemühungen um eine ehrliche Gottesbeziehung zuzubilligen. Wir sollten uns doch an der Vielfalt der Menschen und ihre Gotteserfahrungen erfreuen. Offen sein für den anderen, bereit sein zu geben, annehmen, was einem gegeben wird, das ist für mich Liebe. Das war's, das musste raus, hat er geschrieben. Ich habe mich gefreut, dass er schreibt. Ich habe das dann auch aufgegriffen. Für ihn, wie für viele andere Menschen, mit denen du und ich alltäglich leben, ist Toleranz gleichzeitig Liebe. Das heißt, liebend bist du nur dann, wenn du den anderen tolerierst, was immer das bedeutet. In meinem ersten Buch, das du wirst loslässt, wird gehalten, da steht ein Satz drinnen, der Satz ist ein bisschen länger, aber ich war vor zwei Wochen in Vorarlberg, habe dort gesprochen bei einem Gemeindetag und der Moderator ging rauf und hat mich so vorgestellt. Er hat gesagt, wir haben sie noch nie getroffen, in ihrem Buch steht, er nahm nur drei Worte raus, ich bin intolerant, erklären Sie. Dann muss ich ihm erklären, warum ich intolerant bin. Und ich habe ihm, dann ist mir eingefallen schnell, ich sagte, ich bin Bergführer. Und wenn ich am Berg bin, ich war gerade vor 3-4 Tagen wieder am Berg mit 23 Teilnehmern, wenn ich am Berg bin, dann erkläre ich meinen Schülern, meinen Anvertrauten, wie man einen Knoten macht. Und dann müssen sie genauso machen. Und wenn sie ihn anders machen, als ich ihnen gesagt habe, bin ich extrem intolerant. Weil wenn sie ihn anders machen, sind sie wahrscheinlich tot. Da, wo es um Leben und Tod geht, bin ich extrem intolerant. Weil wenn ich als Bergführer tolerant wäre, dann wäre ich nicht liebend, sondern wäre ich gemein. Das ist ein großer Unterschied. Ich möchte noch, bevor ich jetzt anfange, da ein paar Sachen zu sagen, ich bin ein Verfechter der Toleranz. Intoleranz hat in der ganzen Menschheitsgeschichte zu Ungerechtigkeiten, zu Ausbeutung und zu Leid geführt. Ich möchte als toleranter Mensch leben. Es ist schwer, mit intoleranten Menschen zu leben. Ich glaube, das kennst du vielleicht von deiner Familie, von deiner Kirchengemeinde. Es ist schwierig, mit intoleranten Menschen zu leben. Aber wenn man Toleranz falsch versteht, dann kann sie gemein, menschenverachtend und sogar tödlich sein. Nun, was meinen wir, wenn wir über Toleranz reden? Es gibt da eine alte Toleranz und eine neue Toleranz. Die alte Toleranz, wenn du ein Lexikon ausgräbst, dann wirst du Folgendes im Lexikon lesen. Schaust nach unter Toleranz. Da steht, Toleranz heißt, etwas oder jemanden ertragen, zu dem man keine Zuneigung verspürt. Jemanden lieben und akzeptieren, auch wenn er nicht meine Meinung teilt. Das ist Toleranz, steht im Lexikon. Es gibt aber eine neue Toleranz. Damit ist die andere übrigens die alte. Die neue Toleranz wird auch genannt die positive Toleranz. Damit ist die alte die negative. Die neue Toleranz sagt Folgendes. Sie sagt, alle Werte, alle Glaubensrichtungen, alle Lebensstile, jeder Wahrheitsanspruch ist gleichwertig. Das sagt die neue Toleranz. Das heißt zum Beispiel jetzt ganz praktisch, wenn du bei deinen Freunden, die nicht gläubig sind vielleicht, oder deinen Arbeitskollegen, wenn du sagst, weißt du was, ich habe in Eitlingen Jesus Christus gefunden, er ist mein Leben, dann wird er sich freuen, wird er sagen, wunderbar, du hast deine Wahrheit gefunden, für dich ist Jesus die Wahrheit, die neue Toleranz freut sich darüber. Wenn du aber dann zu deinen Arbeitskollegen sagst oder zu deinen Mitschülern, wenn du sagst, aber weißt du was, du brauchst Jesus auch. Er ist nämlich auch für dich gestorben. Und wenn du einmal vor Gott stehst und Jesus nicht neben dir steht, dann wirst du nicht gerettet werden. Wenn du das sagst, dann bist du intolerant. Dann bist du ein Ketzer und ein religiöser Eiferer. Dann bist du extrem, eben intolerant. Übrigens, bis vor 20 Jahren, das nur so nebenbei, bis vor 20 Jahren war die höchste Tugend, die die Menschen hatten, in der westlichen Welt rede ich jetzt, Gerechtigkeit. Es muss gerecht zugehen, das war wichtig. Seit ungefähr den 80er Jahren ist die höchste Toleranz, die höchste Tugend Toleranz. Toleranz ist wichtiger geworden als Gerechtigkeit. Jetzt übrigens kommt eine neue Tugend, die ist noch größer als Toleranz. Darum verschwindet das, nämlich Sicherheit. Die höchste Tugend in unserer westlichen Welt seit dem 11. September ist Sicherheit. Und damit wir sicher sind, opfern wir sogar Leben und ziehen sogar in den Krieg. Weil die Sicherheit wird die neue Tugend. Aber das ist jetzt im Kommen. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Toleranz. Die Toleranz sagt also, jeder Glaube, jede Ethik, jede Religion, jeder Lebensstil ist gleichwertig und deshalb gleich gut, wenn du es nur von ganzem Herzen tust. Damit, und diesen Satz müsst ihr euch merken, oder diese drei Worte, die Wahrheit ist relativ. Was für dich Wahrheit ist, muss für dich nicht Wahrheit sein. Und deine Wahrheit kann eine völlig andere sein als deine Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit. Nun, was ist daran attraktiv? Da ist einiges attraktiv daran. Attraktiv daran ist zum Beispiel, es kann jeder seinen Glauben haben. Du kannst Hindu, Buddhist oder irgendeiner Sekte nachfolgen oder du kannst den christlichen Glauben haben. Wenn du zu deiner Überzeugung stehst und es ehrlich meinst, dann bist du okay. Das Schöne daran ist auch, du musst niemanden überzeugen, weil jeder hat ja einen gleich guten Glauben. Weil jeder hat ja seine Wahrheit. Dann kommt dieser Satz raus, der heißt, alles ist relativ, nichts ist absolut. Das heißt, jeder hat seine relative Wahrheit. Bei uns in Österreich sagt man so, jeder wird nach seiner eigenen Fasson selig. Sagt ihr das auch hier? Du wirst halt nach deiner Fasson selig und du nach deiner Fasson. So ist es. Das nennt man übrigens den Existenzialismus. Das heißt, wenn eine Wahrheit für dich funktioniert, dann ist sie wahr. Also, das ist heute eigentlich, wie gesagt. Darum kannst du zum Beispiel heute ein Christ sein. Du kannst sagen, ich bin ein Christ, der die Bibel liest, und gleichzeitig kannst du an Reinkarnation glauben. Das ist kein Problem, weil wenn beide Dinge dir wohltun, dann ist es wahr. Alles, was für dich gut ist, ist wahr. Das ist Definition von der neuen Toleranz. Nun, zwei Gründe, warum wir als Christen diese Toleranz nicht zustimmen können. Das erste sind Vernunftsgründe und das zweite sind Glaubensgründe. Erstens Vernunftsgründe. Warum können wir dem nicht zustimmen? Oder warum ist es schwierig? Wenn Wahrheit relativ ist, dann ist nichts mehr wirklich wahr. Ich nehme jetzt ein ganz blödes Beispiel. Wie heißt du da mit der Brille? Der Raphael. Du hast einen Kugelschreiber. Heb den mal hoch, Raphael. Ich habe den Raphael gebeten, den Kugelschreiber hochzuheben. Er hebt den Kugelschreiber hoch. Danke, Raphael. Das ist für den Raphael und für mich jetzt kein Problem, weil der Raphael und ich, wir wissen beide, was ein Kugelschreiber ist. Das ist ein absoluter Standard. Es gibt natürlich verschiedene Kugelschreiber, rote, blaue und so weiter. Aber jeder von uns weiß, der Raphael und ich auch, ich habe ihn noch nie getroffen. Ich habe gesagt, heb den Kugelschreiber, und er hat den Kugelschreiber hochgehoben, das ist dieses schreibende Ding. Neben ihm liegt eine Bibel, die hat er nicht hochgehoben. Weil Kugelschreiber ist ein absoluter Standard. Wir wissen, was gemeint ist, wenn wir Kugelschreiber sagen. Jetzt kommt von euch jemand auf die Idee und sagt, weißt was, Freunde, das ist mir zu eng. Warum soll ein Kugelschreiber nur dieses schreibende Ding sein? Für mich ist das der Kugelschreiber. Das ist Kugelschreiber. Dann der Nächste sagt, na, das ist zu eng. Das hier, das ist Kugelschreiber. Für mich ist das Kugelschreiber. Ihr seid doch alle zu eng. Da nur dieser Kugelschreiber, das schreibende Ding, Kugelschreiber zu nennen, das ist mir zu eng. Das sagst du. Ich sag, dass das hier der Kugelschreiber ist. Jetzt, wenn wir das tun, und ich bitte euch jetzt, zeigt mir bitte euren Kugelschreiber. Jetzt der Raphael hebt vielleicht das schwarze Ding, da hinten eine Kappe, da eine Dose und da ein Plastiksäckchen. Seht ihr, jetzt ist es schwierig, weil jetzt ist ein absoluter Standard relativ geworden. Und wenn ich jetzt sage zum Raphael, bitte gib mir deinen Kugelschreiber, ist es sinnlos, weil das Wort ist relativ geworden. Versteht ihr das? Das heißt, wenn ich etwas Absolutes relativ mache, dann gibt es keine Wahrheit mehr, dann gibt es nur noch Sinnlosigkeit. Das Zweite, ein Theologe ist mal zu mir gekommen, hat zwei Professorentitel und hat zu mir gesagt, Hans Peter, was du da zusammenschwätzt, das ist Blödsinn. Du bist zu absolut. Es gibt nichts Absolutes, alles ist relativ. Dann musste ich ihm sagen, obwohl er zweimal Professor ist, muss ich ihm sagen, es tut mir leid, was Sie jetzt gesagt haben, ist ein völliger Unsinn. Sie haben gerade eine absolute Aussage gemacht. Sie haben gesagt, es ist nichts absolut, alles ist relativ. Diese Aussage ist eine absolute Aussage. Wenn alles relativ ist, dann ist Ihre Aussage auch relativ. Versteht ihr das? Das klingt gut, ist aber absoluter Unsinn, so eine Aussage. Das kann man nicht machen. Im Namen der Vernunft, so etwas kann man nicht sagen. Und drittens, wenn jemand glaubt, dass Wahrheit relativ ist, dann muss er alles akzeptieren. Und übrigens, ich möchte euch jetzt etwas im Vorhinein sagen, niemand glaubt das. Es gibt keinen einzigen Menschen, der was glaubt, dass alles relativ ist und alles irgendwie wahr ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Lieber Freund von mir, der Richard, der wohnt in Seattle in Amerika. Ich war vor ein paar Monaten drüben, hab dort gepredigt. Und er hat mir erzählt, er hat vor kurzem eine Talkshow angeschaut. Eine Talkshow kennt ihr ja, gell? Und zwar gibt's in Amerika eine ganz populäre Talkshow. Und die Hostess, die das da macht, ist die Oprah Winfrey, heißt sie. Und die lädt ganz berühmte Gäste ein. Und die Oprah Winfrey, da hat er gerade Fernsehen geschaut, hat sie einen ganz berühmten Gast eingeladen, die Shirley MacLaine. Die Shirley MacLaine, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber sie war der New Age Guru in USA. Das heißt, sie hat die Idee verkauft, dass jeder seine eigene Wahrheit finden kann. Oprah Winfrey hat zum Beispiel gesagt, dass sie Göttlichkeit besitzt. Sie bezieht ihre Energie aus dem Universum. Indem sie die Hände hochhält, fließt die Energie über die Hände. Sie hat dann so Punkte, die sie auf ihr Kleid drauf gibt. Und über diese Punkte wird die Energie des Universums absorbiert und es gibt ihr Energie und Gesundheit. Das hat sie so erklärt in dieser Talkshow. Und dann hat die Shirley MacLaine diese Punkte genommen und hat sie auf die Oprah Winfrey, die Hostess, hat sie es draufgelegt und hat gesagt, jetzt probier's mal. Streck deine Hände hoch, und die Oprah Winfrey hat es gemacht und hat so gemacht und mit den Punkten auf dem Kleid hat sie gesagt, wow, ich fühle eine Energie. Und dann hat die Shirley MacLaine gesagt, jetzt hast du gerade deine Wahrheit gefunden. Und die Oprah hat dann gesagt als Abschlusssatz, ich bin so glücklich, dass jeder seine eigene Wahrheit entdecken kann. Am nächsten Tag, so gut, so schön, hat die Oprah Winfrey gesagt, morgen hat sie einen speziellen Gast, nämlich Michael Aquino. Und der Michael Aquino ist der Pfarrer oder Pastor der Satanskirche in San Francisco. Das war der Gast für den nächsten Tag. Und Richard hat gedacht, das schaue ich mir an. Und die Oprah hatte eben ihr Interview mit diesem Pastor dieser Satanskirche. Zu der Zeit lief gerade ein Verfahren in San Francisco. Es sind nämlich Teenager verschwunden. Und der Verdacht war, dass in diesem Satanskult die Teenager eben geschlachtet und geopfert werden, was ja auch vorkommt. Und so hat Oprah Winfrey hat dann diesen Michael Aquino gefragt, macht ihr das wirklich, dass ihr Kinder schlachtet und opfert in eurem Kult? Und am Anfang hat er das natürlich abgetan, hat er gesagt, na, wir sind nur ein Haufen Hexen und Satansanbeter, nichts Besonderes, wir sind nur so ein Club. Und sie hat aber nicht nachgelassen, sie hat immer nachgefragt, ja, kommt das nicht vor und so weiter. Und schließlich hat der Michael Aquino gesagt, ich sage jetzt nicht, dass wir es tun, aber nehmen wir an, wir würden tatsächlich Kinder opfern bei unseren Ritualen, was würdest du dann dazu sagen? Wir haben hier Religionsfreiheit in Amerika. Keiner von uns schreibt uns vor, was wir zu glauben haben. Selbst wenn wir das tun würden, hättest du kein Recht, uns aufzuhalten. Darauf ist sie ausgeflippt. Sie ist so ausgeflippt, sie hat dann geschrien, ich hoffe, du verbrennst in der Hölle. Niemand darf leben, der so denkt wie du. Und sie mussten die Show abbrechen, weil sie ist aggressiv geworden. Aber wisst ihr, was interessant war, am Vortag hat sie behauptet, ist es nicht wunderbar, dass jeder seine eigene Wahrheit finden kann, weil jede Wahrheit ist gleich gut. Nun, dieser Mann hat halt seine Wahrheit gefunden. Wer bist du jetzt, ihm zu sagen, dass seine Wahrheit schlechter ist als deine? Das ist doch arrogant. Seht ihr, niemand glaubt das. Dann sagen welche, ja, aber das heißt doch nicht, dass der Böses tun darf. Dann ist meine Frage, wer bestimmt, was gut und böse ist? Dann sagen sie ja, Gott hat ja in der Bibel auch schon gesagt, du sollst nicht töten. Dann sage ich, ja, ist doch relativ, oder? Ist doch alles relativ. Das kannst du doch nicht so absolut sehen. Seht ihr, Leute sagen so Dinge. Ja, wir müssen tolerant sein. Es hat jeder seine eigene Wahrheit und merken nicht. Das ist so naiv. Niemand tut das. Denn wenn jede Wahrheit wirklich gleich ist, dann sind wir doch intolerant, irgendjemand zu korrigieren. Denn sobald du jemand korrigierst, sagst du, dass deine Anschauung besser ist als seine Anschauung. Adolf Hitler, der war ehrlich und überzeugt von dem, was er tat. Er hat ehrlich und überzeugt 6 Millionen Juden, Christen, Randgruppen, Homosexuelle und so weiter vergast und Dutzende Millionen umbringen lassen. Ehrlich und überzeugt. Habe letzte Woche mit einem jungen Mann geredet, der hat gesagt, wir haben länger geredet über gewisse Dinge, hat er gesagt, die Regierung bei uns in Deutschland ist scheiße. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was machen wir dagegen? Hat er gesagt, was er macht, ist, er ruiniert öffentliches Gut. Er haut Straßenlaternen zusammen, die Schilder macht er nieder und so weiter. Und ich sage, ja, das ist ja nicht gerade das Beste, oder? Er hat gesagt, doch, ich muss das so lange tun, bis die Regierung kaputt geht, denn dann bekommen wir eine neue. Seht ihr? Ihr lacht darüber und ich vielleicht auch, aber dieser Mann ist absolut ehrlich und überzeugt von dem, was er tut. Und es ist doch alles relativ. Hat doch jeder seine eigene Wahrheit. Was ist Toleranz? Zum Beispiel, man spricht ja heute von einer sogenannten Toleranzgrenze. Wenn die Toleranzgrenze von einem gewissen Gegenstand überzogen wird, dann zerbricht es. Tolerant, und bitte merkt euch das, tolerant kann nur etwas sein, wenn es fest verankert ist. Zum Beispiel, dieses Mikrofon hat eine Toleranzgrenze. Ich mache das jetzt nicht, gell? Aber ich könnte jetzt schauen, wie weit sich das Ganze hier biegt. Immer nicht hier am Gelenk, sondern hier. Es würde sich vielleicht ein Stück biegen und dann hätte ich die Trümmer in der Hand. Es ist ja fest verankert. Es hat eine gewisse Toleranzgrenze, aber die geht nur so weit. Dann zerbricht es. Wenn ich dieses Mikrofon rausnehme, dann ist es nicht mehr verankert. Dieses Mikrofon ist momentan nicht tolerant. Dieses Mikrofon ist momentan haltlos. Wenn ich dieses Mikrofon jetzt loslasse, dann ist es wahrscheinlich kaputt. Tue ich euch auch nicht an. Dieses Mikrofon, wenn das so hin und her geht, ist nicht tolerant, sondern haltlos. Tolerant kann das Mikrofon nur dann sein, wenn es fest verankert ist. Dann hat es eine gewisse Toleranzgrenze. Und weißt du was? Du und ich als Menschen, wir können erst dann tolerant sein, wenn wir fest verankert sind. Wenn wir keinen Halt haben, sind wir nicht tolerant, sondern haltlos. Der Chesterton, der englische Staatsmann, der hat viele kluge Sachen gesagt. Er hat gesagt, Toleranz ist die Tugend jener, die an nichts glauben. Das heißt, wenn du nichts glaubst, keine Überzeugung hast, dann bist du tolerant. Aber ich glaube, da hat er sich getäuscht. Er hat viele Gutes gesagt, aber es kommt darauf an, wie man es definiert. Wisst ihr, was für mich Toleranz ist? Toleranz ist die Tugend jener, die eine tiefe Überzeugung haben, aber Liebe üben denen gegenüber, die anders denken als sie selbst. Darum, biblische Toleranz ist folgendes. Ich werde einem Moslem, einem Buddhisten, einem was immer niemals seinen Glauben absprechen. Ich werde, solange ich in Österreich Wahlrecht habe und etwas sagen darf, nicht zulassen, dass ein Moslem oder ein Buddhist seines Glaubens wegen benachteiligt oder gar verfolgt wird. Ich will sogar mein Leben dafür geben, dass ein Mitmensch seine Religion ausüben kann, die er will. Aber, ich werde ihm niemals zustimmen. Ich werde einem Moslem helfen, in meinem Land seinen Gott anbeten zu können. Ich werde ihm aber niemals Recht geben. Denn ich kenne den, der nicht nur für meine Sünden gestorben ist, sondern auch für seine. Ich kenne den Abba, den liebenden Vater, in dessen Arme ich laufen kann, ohne dass ich was beweisen muss. Ich kenne den, der auferstanden ist und heute lebt. Ich kenne den, vor dem ich nichts beweisen muss, zu dem ich so kommen kann, wie ich bin und geliebt bin. Darum werde ich anderen helfen, aber ich kann ihnen nicht Recht geben. Das wäre nicht Toleranz, das wäre eine Gemeinheit. Liebe üben. Wisst ihr, wir Christen sind nicht aufgerufen, tolerant zu sein. Wir Christen sind aufgerufen, zu lieben. Lieben ist viel, viel mehr als tolerant zu sein. Wisst ihr, was Toleranz macht? Toleranz lässt den anderen im Regen stehen. Toleranz sagt, ich stehe zwar im Trockenen hier mit meinem Kaffee und du stehst im Regen und es ist kalt, aber weißt du was, wir haben ja beide denselben Glauben. Das ist Toleranz, und Toleranz in diesem Sinne ist eine Gemeinheit, hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe sagt, komm doch herein ins Zelt, komm, hier ist es trocken, erfreu dich an dem Gott, der dich so liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Es gibt nur ein Kreuz in diesem Universum. Es gibt keine zwei Kreuze. Übrigens, als Christen brauchen wir gar nicht die ganze Welt lieben. Du brauchst nur den lieben, der gerade vor dir steht. Das genügt vollkommen. Ich möchte euch ein paar Beispiele falscher Toleranz aufzeigen. Wie gesagt, ich bin öfter mal in Australien. Vor ein paar Jahren war ich in Alice Spring. Das ist in der Mitte von Australien, so ein Kaff da in der Wüste. Und da habe ich eine Woche lang Bibelvorträge gemacht und ein Missionar, den respektiere ich wie wenig andere. Er hat mich mitgenommen zu den Aborigines, da wo er seit Jahren treu den Dienst macht und diese Menschen einfach liebt. Ich war dort, ich war schon in Rio de Janeiro bei den Straßenkindern. Aber das, was ich bei den Aborigines gesehen habe, das war so ekelig, so menschenverachtend, so dreckig, ich habe mich fast übergeben müssen. Ich erzähle euch jetzt nicht die Einzelheiten. Aber er hat mir erzählt, in diesem Aborigine Camp wird fast jeden Monat einer umgebracht, weil sie haben ihre Stammeskämpfe untereinander. Und da fließt sehr oft Blut. Da ist viel Zorn, viel Hass und so weiter. Blutrache ist da. Und wisst ihr, was die Weißen sagen jetzt? Zuerst haben sie das Land weggenommen. Und jetzt sagen sie, das ist ihre Kultur. Ist das tolerant? Das ist gemein. Wo bleiben die Menschenrechte übrigens? Das ist nicht tolerant, Freunde. Das ist eine tiefe Gemeinheit. Ein Bekannter von mir, Malcolm Hunter, der arbeitet unter den Nomaden auf der ganzen Welt, vor allem aber in Äthiopien, auch in Russland. Nomaden haben keine Häuser, die ziehen immer weiter. Die können uns überhaupt nicht verstehen, warum wir uns da versammeln, das ist ihnen fremd. Aber da gibt es einen Stamm in Äthiopien, hat er erzählt, da geht die Frau, da gibt es auch die Hochzeit, Menschen sind verheiratet, die Frau verlässt jeden Tag blutend das Zelt, weil der Mann sie so lange schlägt, bis sie blutet. Wenn sie nicht blutet in der Früh, dann sieht der ganze Stamm, dass der Mann sich nicht mehr um seine Frau kümmert. Es ist eine Schande für die Frau, nicht zu bluten, wenn sie in der Früh nicht geschlagen wird von ihrem Mann. Wisst ihr, was mir viele Leute sagen? Ja, lass doch die Stämme, die sind doch alle so glücklich. Die wissen nicht, wovon sie reden. Wenn Sie sagen, wir sind alle gleich, dann bitte ich Sie, dorthin zu gehen und zu heiraten. Und dann reden wir weiter. Das ist so derartig naiv, fast dumm und gemein, dass es mir wehtut. wenn wir über den Islam reden, oft die Frauenbewegungen sagen, ja, wir sind alle gleich. Ja, dann heirate einen Moslem. Dann reden wir 6 Monate später weiter. Dann werden wir sehen, ob wirklich alles gleich ist. Seht ihr die kleine Eva Maria, die jetzt auch mit ist. Als sie so 4 Jahre alt war, hat sie eine blöde Ding gehabt, Angewohnheit, ist immer auf die Straße gelaufen. Ganz schnell. Einfach so. Irgendwas hat sie getrieben. Fahr ein Auto vorbei. Nicht schnell, aber schnell genug. Und ich habe sie genommen und gesagt, wenn du das noch einmal machst, dann gibt's was. Sie hat's wieder gemacht. Dann habe ich sie geschnappt, habe sie hergenommen und durchgehaut. Wenn du nämlich zugeschaut hättest, hätte ich gesagt, das ist ein furchtbarer Vater. Aber ich musste es tun. Aus Liebe. Denn seht ihr, die Eva Maria einfach aus Toleranz vors Auto laufen zu lassen, ist nicht Liebe, sondern eine tiefe Gemeinheit. Es gibt absolute Wahrheiten und eine davon ist die, wenn ein Auto über ein 4-jähriges Mädchen fährt, ist es meistens tot. Und das nicht anzuerkennen und dagegen nichts zu tun, ist eine tiefe Gemeinheit. Ich möchte euch zeigen, da wo es um Leben und Tod geht, ist die neue Toleranz menschenverachtend und nicht hilfreich. Ein Gedicht, das ich vor Jahren gelesen habe, ich lese es manchmal vor, das heißt mein Freund. Mein Freund, jetzt stehe ich hier vor Gott und bin allein in meiner Not. Das Gericht erwartet mich und darum denke ich an dich. Gehörtest du denn nicht zu denen, die sich Gottes Kinder nennen? Wusstest du denn nicht Bescheid vom Gericht der Ewigkeit? Alles teiltest du mit mir und vieles lernte ich von dir. Und ich habe dir fest vertraut und dabei doch auf Sand gebaut. Jetzt stehe ich hier mit leeren Händen. An niemand kann ich mich jetzt wenden, der mir jetzt noch helfen kann. Denn Retter hast du mir verschwiegen. Und für meine Lebenslügen ich nun meinen Lohn empfang. Für dich steht Jesus im Gericht. An meiner Stelle aber nicht. So bin ich ewig nun verlassen. Adieu, mein Freund, ich kann's nicht fassen. Ich möchte euch bitten, lasst nicht aus falscher Toleranz eure Kinder vors Auto rennen und lasst nicht aus falscher Toleranz Menschen in die Hölle gehen. Das sind die Vernunftsgründe. Ich möchte euch noch etwas zeigen, und zwar, wir können das nicht vertreten, die neue Toleranz, aus Glaubensgründen. Die Bibel redet ganz klar. Ich lese euch 3 Bibelverse vor, die ganz bekannt sind. Johannes 14, Vers 6, sagt der Herr Jesus. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt keinen anderen Namen. Wir lesen im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Die biblischen Aussagen sind klar. Jesus Christus ist der eine und der einzige Weg. Ich bitte euch, etwas zu lernen. Gott wünscht sich, wir lesen hier im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott wünscht sich so, wie wir heute von Luis gehört haben, dass wir nach Hause kommen zu ihm. Das wünscht sich Gott. Aber Gott sagt, ich wünsche, dass ihr alle nach Hause kommt. Aber eine Sache, ihr müsst es tun zu meinen Bedingungen. Nicht zu euren. Ich liebe alle Leute. Ich wünsche mir so sehr die Nähe von einem jeden Menschenkind, denn du bist wertvoll. aber ich kann dich nur retten zu meinen Bedingungen, nicht zu deinen. Seht ihr, wenn der Gast am Berg sagt, aber Hans-Peter, ich bin ein kreativer Mensch, darf ich den Knoten nicht ein bisschen anders fädeln? Wenn ich dann sage, okay, dann fädle ihn anders, ich bin toleranter Bergführer. Freunde, das ist nicht tolerant, das ist gemein. Und wenn Jesus sagt, Leute, ich wünsche mir so sehr, dass ihr zu mir kommt, aber ihr müsst es tun mit dem Preis, zu der Bedingung, die ich bezahlt habe und ich habe keine andere. Wenn du sagst zu Gott, Gott, Jesus, alles gut und schön, aber ich will mehr. Wisst ihr, was Gott zu dir sagt? Sagt er, Freunde, ich bin bankrott. Ich habe nichts mehr zu geben. Ich habe alles gegeben, meinen einzigen Sohn. Ich bin bankrott, Freunde. Ich kann nicht mehr geben. Ihr könnt zu mir kommen. Ihr dürft zu mir kommen. Aber ich habe nur einen Weg. Denn ich habe nur einen Sohn, ich habe nur ein Kreuz vorbereitet, ich habe nur eine Möglichkeit. Ich möchte euch etwas zeigen, das mir geholfen hat, das zu verstehen. Matthäus Kapitel 14, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag mal auf. Matthäus 14, Markus 14 ist es, entschuldige. Markus Kapitel 14, das ist, wo Jesus in Gethsemane betet. War so schön dargestellt im Film Die Passion des Christus, wo Satan Jesus selbst im Garten Gethsemane versuchen wollte. Aber da hat Jesus gekämpft. Und wir lesen Markus Kapitel 14, Vers 32. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, diese Stunde an ihm vorübergehen. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg. Übrigens, wisst ihr, was in diesem Kelch war? In diesem Kelch war die ganze Gemeinheit, der ganze Abschaum der Welt. Jede Kindesvergewaltigung, jede Lüge, jeder Stolz, jeder Mord, alles war in diesem Kelch. Und als Jesus diesen Kelch getrunken hat, ist er für uns zur Sünde geworden. Das heißt, Christus am Kreuz war die hässlichste Person im Universum. Der Mensch, der von keiner Sünde wusste, ist wegen dir und mir zur Sünde geworden. 1. Korinther 5. Und als Jesus diesen Kelch sah, voll Abschaum der Menschheit, sagte er zu seinem Vater, Vater, alles ist dir möglich, lass mich diesen Kelch nicht trinken. Und er hat es dreimal gebetet. Wisst ihr, was Jesus gebetet hat? Er hat gesagt, lieber Vater, wenn es einen zweiten Weg gibt, die Menschheit zu erlösen, dann bitte, lass mich diesen Kelch nicht trinken. Er hat gesagt, Gott, Vater, dir ist alles möglich. Wenn es einen zweiten, einen anderen Weg gibt, um die Menschheit zu retten, dann lass mich bitte das nicht tun. Jetzt habe ich eine Frage. Musste Jesus den Kelch trinken, ja oder nein? Hatte er ihn getrunken, ja oder nein? Was glaubt ihr? Hat Jesus den Kelch getrunken? Er hat ihn getrunken. Er ging ans Kreuz. Wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt keinen zweiten Weg. Jesus selbst hat dreimal gebetet. Vater, wenn es einen zweiten Weg gibt, dann tu mir das nicht an. Gott, der Vater, hat es ihm aber antun müssen, weil es nur einen Weg gibt. Und wisst ihr was? Wenn es einen zweiten Weg zu Gott dem Vater gibt, außer Jesus am Kreuz, dann habe ich schlechte Botschaft für euch. Dann erhört Gott keine Gebete. Denn sein einziger Sohn hat dreimal gebetet: Herr, wenn es einen zweiten Weg gibt, dann tu mir das nicht an. Wenn es tatsächlich einen zweiten Weg gibt, dann hat Gott der Vater das Gebet seines einzigen Sohnes nicht erhört. Dann ist Jesus am Kreuz umsonst gestorben, dann war Golgatha nur ein Flop. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich möchte schließen mit einem Wort Jesu aus Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13 und Vers 23. Es sprach aber jemand zu ihm, zu Jesus: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, und jetzt hört gut zu, er sagt: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen versuchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Weichet von mir, alle ihr Übeltäter. Wisst ihr, was Jesus hier gesagt hat? Er hat gesagt im Vers 24: Ringet danach, durch die enge Pforte zu gehen, denn viele versuchen hineinzukommen und können es nicht. Jesus sagt, weißt du was, wenn ich Leute frage: Willst du in den Himmel kommen? Sagen die meisten Menschen: Ja, das will ich. Aber zu meinen Bedingungen. Jesus sagt, viele wollen in den Himmel kommen, zu ihren eigenen Bedingungen. Und es tut mir leid. Es gibt nur den schmalen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kann niemand zum Vater kommen, außer durch mich. Es gibt nur ein Kreuz. Es ist nur einer für dich gestorben. Es gibt keinen zweiten. Es ist nur einer wieder auferstanden, der heute lebt. Es gibt keinen zweiten. Das ist Gottes einer und einziger Sohn. Und dann sagt er im Vers 27: Weicht von mir, ihr Übeltäter. In den Himmel kommen zu wollen, zu deinen eigenen Bedingungen, nennt Gott einen Übeltäter. Gott sagt: Ich habe alles getan, ich habe nichts mehr zu geben. Und wenn dir mein Sohn zu wenig ist, tut mir leid, ich habe nicht mehr. Ein Junge kam mal zu mir nach einem Vortrag, wo ich etwas Ähnliches gepredigt habe. Und er hat gesagt: Hans-Peter, ich habe vor einer Woche Jesus aufgenommen, aber jetzt nach deiner Predigt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das dieser Jesus ist. Dann habe ich gesagt: Ja, welchen Jesus hast du aufgenommen? Dann hat er gesagt: Mein Jesus, der ist nur Liebe. Mein Jesus wird niemand richten. Mein Jesus hat nie eine Hölle gemacht. Mein Jesus wird niemand verdammen. Dann habe ich ihm gesagt: Das ist tatsächlich dein Jesus. Den gibt es aber nur hier oben in deinem Kopf, den gibt es sonst nirgends. Denn der eine Herr und Gott hat sich offenbart in seinem Sohn. Und sein Sohn ist geoffenbart im Wort. Wir wissen, wer er ist. Paulus sagt: Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Paulus sagt nicht: Ich weiß, was ich geglaubt habe, welche Theologie, welche Philosophie. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich glaube an eine Person, die für mich gestorben und auferstanden ist. Jesus Christus. C.S. Lewis hat gesagt, und damit schließe ich, er hat gesagt: Letztlich gibt es nur zwei Arten von Menschen. Jene, die zu Gott sagen, Herr, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott einmal sagen wird, okay, dein Wille geschehe. Welcher Wille geschieht in deinem Leben? Wird Gott von dir sagen, ja, du hast gebetet, dass mein Wille geschehe? Oder muss Gott zu dir sagen, okay, du wolltest es so, dann geschehe eben dein Wille. Gott ist ein Gentleman. Er wird niemand von euch vergewaltigen. Das macht er nicht. Aber er wartet, bis du nach Hause kommst. Denn er ist der einzige Vater. Ich habe heute Morgen über den verlorenen Sohn geredet. Und als der Vater seinen Sohn von der Ferne sah, da lief er ihm entgegen. Wisst ihr, warum mir das so gefällt? Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott läuft. Und wenn einer von euch heute zu Jesus kommt, dann sehen wir Gott laufen. Er läuft dir entgegen, er nimmt dich in den Arm und du bist für ewig bei ihm geborgen. Leute, mehr kann uns Gott nicht geben. Wenn dir das nicht genügt, musst du es sonst wo suchen. Wisst ihr, was Jesus mal zu Petrus gesagt hat? Hat er gesagt, nachdem die Leute alle weggegangen sind, da waren auch so ein Haufen Leute wie hier, 4.000, 5.000. Einmal haben sie ihm alle zugehört und dann sind alle weggegangen, als er klar gepredigt hat. Und dann sagt er zu den 12 Jüngern, wollt ihr auch gehen? Fühlt euch frei, ihr könnt auch gehen. Und wisst ihr, was Petrus gemacht hat? Er hat sich um 360 Grad umgedreht. Und hat gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Es gibt keine Alternative. Du kannst dich umschauen, wo du willst. Es gibt kein zweites Kreuz. Es gibt kein zweites Golgatha. Er, Christus, ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Lasst uns Menschen lieben und nicht aus falscher Toleranz ins Messer laufen. Himmlischer Vater, dein Wort ist so klar, dein Wort ist so liebend, dein Wort ist so offen. Herr, deine Worte sind nicht schwer zu verstehen. Es ist nur so, dass wir sie manchmal nicht verstehen wollen. Aber dein Wort ist leicht zu verstehen. Du hast es verständlich gemacht, Herr. Es ist nicht kompliziert. Und ich danke dir dafür. Und Vater, ich bete, dass wir uns nicht schuldig machen einer falschen Toleranz, sondern dass wir wirklich tolerante und liebende Menschen sind, denen es nicht egal ist, was mit dem anderen geschieht, dem es ein Anliegen ist, dass der andere auch in die warme Stube kommt und Kaffee trinken kann. Herr, lass uns Menschen lieben. Und wir können es nicht, Herr, wir brauchen dich. Herr, all das, was wir jetzt besprochen haben, wir sehen es als wahrhaftig an, doch sehen wir uns auch ohnmächtig, weil wir es nicht können. Doch danke, Herr, dass wir es nie können müssen von uns. Und jetzt wissen wir, warum wir dich brauchen, warum wir dich so nötig haben. Und so wollen wir zu dir laufen und von dir alles empfangen. Wir wollen Empfänger werden, deine Liebe, deiner Kraft, deiner Geduld, deiner Freude, deines Lebens. Und mögen noch viele, viele zu deiner Familie dazukommen. Gebrauche uns nach deinem Wohlgefallen. Lege uns Menschen ans Herz, die dich noch nicht kennen. Und lass uns Zeugen sein von dir. Das ist mein Gebet für mich und für diese lieben Menschen hier. Mögest du sie reich segnen. Amen.